Super, schön. Danke für die kurze Zeit, die ihr jetzt hattet. Vorstellen tue ich mich natürlich ganz kurz. Es ist ja irgendwie auch wichtig zu wissen, wer da vor euch steht. Ich freue mich total, dass ich heute bei euch sein darf. Mein Name ist Selina Streitenberger. Ich komme aus Speyer, aus der Pfalz. Das würde mich jetzt mal interessieren, wer kennt denn Speyer? Es war ein kleiner Anwegsfahrt, ihr zwei, okay. Ja, das ist einfach im Süden Deutschlands. Bei Mannheim in der Nähe, genau, da komme ich her. Ich bin 31 Jahre alt, verheiratet und wir wohnen seit 2,5 Jahren in Speyer. Dort bin ich auch seit kurzem als Brotmissionarin, so nenne ich mich, unterwegs und begegne dort einsamen, obdachlosen und sozial schwachen Menschen. Und das tue ich mit dem Brot als Brücke. Warum bin ich eigentlich heute hier? Da war die Frau Mühlbach bzw. die Leonie die Brücke. Leonie und ich, vielleicht kennt der eine oder andere noch die Leonie von Kindheit auf. Leonie und ich haben uns an der Bibelschule kennengelernt, Bibelschule in Kirchberg. Und heute habe ich dann die Jutta kennengelernt und darüber kam jetzt die Brücke, dass ich auch hier heute bei euch sein darf. Und ich freue mich total und ich möchte zuerst euch einfach mit reinnehmen, weil ich glaube, bevor irgendwie ein Dienst entsteht oder vielleicht eine Berufung, braucht es was, was eigentlich unser eigenes Herz berührt. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte euch gern einfach von Herz zu Herz mit reinnehmen. Was ist meine Motivation? Wo hat Gott mich persönlich berührt? In welchen Themen? Und warum mache ich das heute, was ich mache? Warum bin ich Brotmissionarin und diene den Leuten, die wirklich am Rande stehen und möchte sie sehen, so wie Gott sie sieht? Ich bin in meinem Dienst als Brotmissionarin geleitet von einem ganz wichtigen Zitat und das steht auch heute so über dem Gottesdienst und total auch über meinem Dienst. Und dieses Zitat lautet: Einsamkeit ist die größte Armut dieser Welt. Einsamkeit ist die größte Armut dieser Welt, sagt Mutter Teresa, und ich finde das ein ziemlich steiles Zitat von ihr und trotzdem berührt es mich. Wer Mutter Teresa kennt, weiß, dass sie eine Nonne in Kalkutta war, dass sie dort den Ärmsten der Armen gedient hat, dass sie in den Slums von Kalkutta war, dass sie richtige Armut gesehen hat. Und diese Frau, diese Mutter Teresa, sagt trotz all dieser Armut, die sie gesehen hat, sagt sie, über all der Armut steht die Einsamkeit, die wohl die größte von all dem ist. Und ich habe mir gesagt, es hat mich so berührt und ich spüre das und vielleicht hat der ein oder andere auch gerade durch die Corona-Pandemie so ein Gefühl bekommen, wie herausfordernd und wie dramatisch und was für eine große Not eigentlich auch die Einsamkeit mit sich bringt. Und ich habe mir gesagt, wenn das wirklich die größte Not dieser Welt ist, möchte ich mich dieser Not der Einsamkeit ganz widmen. Wenn ich über Einsamkeit rede, ist es ganz wichtig zu verstehen, dass ich hier nicht ein Alleinsein meine. Man kann allein sein und genießt total die Zeit. Manche flüchten sogar in die Stille oder mal die Zeit irgendwie so alleine. Das brauchen wir total. Und du kannst aber einsam sein und alleine sein. Du kannst aber auch einsam sein und unter ganz vielen Menschen sein, unter Menschenmassen, aber du hast trotzdem dieses Gefühl der Einsamkeit. Und Einsamkeit kann einen innerlich richtig zerfressen. Johannes Hartl aus dem Gebetshaus in Augsburg sagt, Einsamkeit ist mindestens genauso schlimm wie Rauchen, mindestens genauso schädlich. Das finde ich auch eine steile Aussage. Ich glaube, manchmal haben wir das gar nicht auf dem Schirm, wie wichtig unsere Seele ist und dass es unserer Seele gut geht. Aber Einsamkeit ist so dramatisch und so eine große Not. Ich glaube, wenn Wurzeln entstehen und wir lange in dieser Einsamkeit, in dieser Dunkelheit sind, entstehen Depressionen, entstehen psychische Krankheiten. Viele Dinge, mit denen wir heutzutage extrem konfrontiert sind, entstehen aus dieser Einsamkeit. Und Einsamkeit kann dann irgendwann hinführen, dass man einfach nicht mehr so lange lebt, weil die Seele einfach so drunter leidet. Und wenn ich mich so mit Einsamkeit beschäftige, merke ich, okay, das ist wirklich eine große Not in Deutschland. Und um das nochmal ein bisschen für dich und für mich vielleicht runterzubrechen, sagt Mutter Teresa, Einsamkeit ist ein sich nicht gesehen und sich nicht geliebt fühlen. Und wenn wir das dann haben, Einsamkeit ist ein sich nicht gesehen und sich nicht geliebt fühlen, das hat jeder von uns doch mal, dass wir uns nicht geliebt fühlen, dass wir irgendwie das Gefühl haben, keiner sieht uns. Und ich glaube, jeder von uns, der hier sitzt, wenn wir ganz ehrlich sind, wir kennen das Gefühl der Einsamkeit. Und ich weiß nicht, in welcher Not du vielleicht da auch manchmal selber drin bist, aber ich wünsche uns, dass die Predigt und jetzt auch der Bibeltext uns den Hoffnungsschimmer gibt. Weg manchmal von Menschen, wo Menschen vielleicht nicht für uns da sein können, in der Not der Einsamkeit, hingerichtet auf einen himmlischen Gott, der eine himmlische Perspektive hat und der ein Gott ist, der uns sieht und der uns liebt und genau da in dieser Not der Einsamkeit begegnet. Und ich möchte mit euch hineintauchen in eine Geschichte von 1. Mose 16. Da geht es um eine Frau namens Hagar. Und ich möchte euch den Bibeltext vorlesen. Ah, er wird auch angezeigt, für die, die es lesen können. Ich lese ihn auf Deutsch vor. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abraham, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein, vielleicht werde ich aus ihr erneut erbaut werden. Und Abraham hörte auf die Stimme seiner Frau. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre Magd. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kana gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihren Mann, zur Frau. Und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Da wurde ihre Herrin in Hagars Augen gering. Und Sarai sagte zu Abraham, das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben. Und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist und ich bin jetzt gering in ihren Augen, der Herr richtet zwischen mir und dir. Und Abraham sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mache mit ihr, was gut in deinen Augen ist. Und Sarai, sie aber demütigte Hagar so sehr, dass sie floh. Und der Engel des Herrn fand sie, Hagar, an einer Wasserquelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur. Und er sprach, der Engel, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, von Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr weiter, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor der Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, siehe, du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er wird sein wie ein Mensch, wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn, und alle werden seinen Brüdern, setzt er sich vors Gesicht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, ich habe nicht auch hier hinter dem hergeschaut, der mich angesehen hat. Darum nennt man den Brunnen Beer Lachai Roi, siehe es zwischen Kadesh und Beret. Diese Geschichte von der Hagar habe ich ausgesucht, weil es so viel ausdrückt von dem, was ich eigentlich erlebe an der Person Hagar. Und ich möchte einfach auf das Leben von Hagar mit euch ein bisschen hineinschauen. Ich finde es so schön, wenn wir uns Personen in der Bibel anschauen, dass der Name der Person schon ausdrückt, was für ihr Leben steht. Und es wird erwähnt, dass Hagar eine ägyptische Magd ist, eine Sklavin. Und es wird immer wieder auch erwähnt, Hagars Name. Und der Name Hagar bedeutet die Fremde. Die Fremde, Ägypterin, Sklavin, eine Frau, die irgendwie nicht dazugehört. Wenn man ihren Namen ruft, wurde ihr bewusst, Hagar, die Fremde, also irgendwie gehört sie nicht dazu. Und in dieser Stellung von einer Sklavin erlebt sie etwas, wo sie kein Mitspracherecht hatte. Das war zu der damaligen Zeit als Sklavin normal, kein Mitspracherecht. Und es passiert was an ihrem Leben, wo sie einfach mit dabei sein muss, darf, wie auch immer. Ich stelle das mal so hin. Zu der damaligen Zeit war es völlig in Ordnung, wenn ein Mann mehrere Frauen heiratet. Und so war das dann auch für den Abraham und die Sarai der Weg. Sie haben lange auf Kinder gewartet. Gott hat schon viele Verheißungen gegeben und irgendwie kamen diese Kinder nicht. Und wahrscheinlich waren sie hier an so einem hoffnungslosen Punkt, dass sie gesagt haben, okay, vielleicht ist Gottes Weg irgendwie doch anders. Vielleicht ist der Weg zu Kindern mit dir, Abraham, über die Hagar. Also heiratet Abraham die Hagar, die Fremde. Und es passiert was unter den Frauen, dass eine Dynamik entsteht. Ihr seht die Not beider Frauen, die Not von Sarai und natürlich knallt da auch was aufeinander zwischen Herrin und Sklavin. So sehr, dass Sarai Hagar so demütigt, dass sie flieht. Also es muss schon nicht ohne gewesen sein und sie flieht an einen Ort, den ich dir nicht empfehlen würde zu fliehen. Und zwar flieht sie in die Wüste. Und eigentlich ist die Wüste kein Ort, wo man hinflieht. Die Wüste, da hast du kein Trinken und da hast du kein Essen. Eigentlich ist das schon dein Todesurteil, wenn man es mal so ganz hart ausdrückt. Aber das zeigt auch nochmal die Dramatik der Hoffnungslosigkeit, in der die Hagar steckt. Völlig hoffnungslos, gedemütigt, flieht sie da in die Wüste. Niemand ist irgendwie da. Und jetzt passiert hier was Wundersames, wo es so schön rauskommt, wie Gottes Charakter ist. Die Hagar, die fremde Sklavin, ohne irgendwelche Rechte, erfährt hier was in der Wüste, wo nur Wüste ist und keine und nur Dürre, nichts in der Hoffnungslosigkeit. Und sie erfährt es, dass Gott anfängt, sie zu suchen. Es steht hier, der Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle. Also ein bisschen Wasser hatte sie wohl schon. An einer Wasserquelle. Und bevor man was findet, muss man das natürlich suchen. Was für eine kraftvolle Botschaft, dass in unserer Hoffnungslosigkeit wir mit einem Gott unterwegs sind, der anfängt, Engel zu senden in deine Situation hinein. Engel, die dir vielleicht begegnen. Ein Gott, der anfängt, dich zu suchen und er findet dich. Er findet die Hagar an der Quelle und er spricht, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Also er holt sie genau da ab, wo sie eigentlich gerade ist, wo sie herkommt und sie hat keine Ahnung, wo sie hingehen soll, zeigt so ihre Hoffnungslosigkeit und trotzdem dieser Blick des Engels, den der Herr gesendet hat, nur für diese Frau, für die Fremde, für die, ja, Unbedeutende. Ich betone das immer wieder. Ich glaube, manchmal fühlen wir uns so und denken dann, Gott macht doch nichts, ne, in meiner Hoffnungslosigkeit. Und er holt sie genau da ab. Und das Krasse an dieser Geschichte ist, dass der Engel sieht die Stärke in der Hagar. Und das Erste, was der Engel zu Hagar sagt, Hagar antwortet ihm und sagt, sie ist geflohen von ihrer Herrin, von der Sarai. Sie ist da gerade auf der Flucht. Und das Erste, was der Engel sagt, wo man eigentlich denkt, das ist eine Engelsbegegnung und der Engel sagt, Hagar, geh zurück. Geh zurück und demütige dich unter die Hand deiner Herrin. Und ich würde behaupten, diesen Schritt, dass die Hagar wieder zurückgeht und sich demütigt unter die Hand ihrer Herrin, würde Hagar nicht schaffen, wenn sie nicht das erlebt, was jetzt hier mit diesem Engel und mit ihrem Gott noch passiert. Sie würde es innerlich nicht schaffen. Es hat sich vielleicht noch nichts verändert. Aber plötzlich fängt der Engel an, weiter zu reden. Und was der Engel macht, ist Verheißung auszusprechen. Verheißung über das Leben, über ihr Leben, aber auch vor allem über das Leben, was gerade in ihr heranwächst, über ihren Sohn. Und der Engel sagt, dass dein Sohn, der wird kraftvoll, da werden Nationen nach ihm benannt. Und du sollst ihn Ismael nennen. Und wir alle kennen Ismael. Wir kennen den Namen und wir kennen ihn als Person. Für die einen oder anderen, die diese Geschichte auch mit ihm dann weitergelesen haben. Also ein Junge, aus dem ein kraftvolles Volk entsteht. Ismael. Und der Engel des Herrn gibt diese wunderbare Verheißung auf ihr Leben und gibt eine ganz neue Kraft und Bedeutung in diese Hagar hinein, die sie vielleicht selber gerade gar nicht empfindet. Und Ismael bedeutet, Gott hört. Und jedes Mal, wenn also die Hagar ihren Sohn ruft, Ismael, soll sie erinnert werden an den Gott, mit dem sie unterwegs ist. Gott hört. Steht weiter, Gott hat dein Elend gesehen. Und das soll die Erinnerung für diese Hagar sein, dass dieser Ismael ihr zeigt, dein Gott sieht dich. Und das spürt sie zutiefst. Und sie spürt es so sehr, dass sie anfängt, einen Brunnen zu bauen. Einen Brunnen, und sie nennt einen Gottesname, den Gottesname El-Roi. El-Roi. Es gibt ganz viele verschiedene Gottesnamen. Und hier wird dieser verwendet. Und das bedeutet, du bist ein Gott, der mich sieht. El-Roi. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und sie ist so bewegt und ich bin so bewegt, dass dieser Gottesname El-Roi nur ein einziges Mal in der Bibel vorkommt. Und nur an dieser einen Stelle, nur dieser Name El-Roi mit Hagar, die Fremde, kein Anspruch, keine Würde, jemand, der irgendwie unbeachtet ist. El-Roi, wir haben einen Gott, der genau das sieht, das Elend, das Hoffnungslose, das Zerbrochene, und er möchte es wieder neu aufrichten, möchte es hochheben auf dem Podest, und er gibt neue Verheißung in Leben, wo andere vielleicht sagen, da ist kein Leben oder da ist Hoffnungslosigkeit. Da kommt Gott hinein und zeigt die Stärke seiner Liebe und die Stärke, was es bedeutet, wenn man gesehen wird. Das bedeutet in Hagars Fall, dass es sie so sehr gestärkt und bewegt hat, dass sie es tatsächlich geschafft hat, durch dieses, ich habe einen Gott, der einen Engel sendet, mir, mein Gott, ich habe einen Gott, dem ich irgendwie vertraue, dem ich nicht egal bin. Und diese Stärke, diese übernatürliche Gottesbegegnung, diese Begegnung, ich bin hier nicht allein. Ich habe jemand, der schickt mir Kraft und Stärke. Ich habe jemand, der sieht mich, wenn mich keiner sieht. Ich habe jemand, der liebt mich, wenn mich keiner liebt. Und mit dieser innerlichen Stärke schafft Hagar es, zurückzugehen zu ihrer Herrin und sich unter ihre Hand zu demütigen. El-Roi. Und ich möchte euch für eure kommende Woche in den Momenten, wo ihr vielleicht vor Dingen steht, wo ihr euch vielleicht in der Wüste fühlt oder wo ihr hoffnungslose Dinge ins Auge blickt, wo ihr nicht weiter wisst, Dinge, wo wir manchmal mit unseren menschlichen Kräften ans Ende kommen. Ich möchte dir diesen Gottesname mit an die Hand geben. Manchmal fehlen uns die Worte zum Beten oder zum Bibellesen. Aber ich glaube, wenn wir diesen Gottesname, kann man, glaube ich, immer, das schafft man vielleicht noch über die Lippen. Und ich mache das tatsächlich zu meinem persönlichen Gebet, weil ich glaube, im Namen Gottes ist eine Kraft. Und Vielleicht probier's mal aus, ein kleines Experiment für deine nächste Woche in deiner Einsamkeit, in deiner Hoffnungslosigkeit, in dem, wo du denkst, du bist hier ganz allein, du bist ungesehen, dass du sagst, El Roi, Gott, der mich sieht. Und fühl da einfach mal rein, was da mit deinem Herz passiert und welche Kraft da kommen kann. Und ich werde euch gleich nach dem Anbetungslied gerne mit reinnehmen in das, ja, meine Motivation, dass ich so berührt bin von unserem Gott, der mich sieht. Und ich bin davon überzeugt, in diesem Dienst als Brotmissionarin bin ich bewegt davon, Menschen genau so zu begegnen, diesem Gott, der uns sieht. Wir haben es jeder so nötig, Gottes Liebe und sein Gesehensein. Und ich bete noch und dann kommt ein Lied, richtig? Ja, genau. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, Jesus, für deine Hoffnung, die du schenkst. Da, wo wir uns Dinge vielleicht auch belasten, Jesus, die wollen wir an dein Kreuz bringen. Du weißt, wo wir gerade irgendwie neue Kraft brauchen. Wo wir das brauchen, dass du einfach da bist und dass du uns füllst. Wir brauchen dich. Und wir wollen dir unsere leeren Hände hinhalten, Jesus. Und wir wollen dich einladen, dass du uns füllst. Dass du uns füllst mit deiner Liebe. Dass du uns füllst mit all deiner Person und mit deiner Herrlichkeit. Und wir wollen, ja, wir wollen einfach offen sein für das, was du tust. Wir wollen offen sein, was du mit dieser Welt vorhast und was du mit unserem Leben vorhast. Und Jesus, wir wollen dir dienen. Mach uns ganz weich für unsere Mitmenschen und lass du uns immer wieder auf die Knie gehen und dich anbeten, denn du bist würdig. Amen. Ja, Brotmissionarin. Wie es dazu kam, ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen, weil sowas entsteht nicht einfach so. Mein Dienst ist nicht einfach irgendwie so entstanden, sondern als ich 17 Jahre alt war, würde ich mal sagen, hat Gott das Ganze schon in meinem Herzen bewegt. Es fing an, als ich mit 17 nach Kanada geflogen bin. Dort war ich auf einer Jüngerschaftsschule. Und wir haben als Gemeinde einen Besuchsdienst gemacht, der hat sich Adopt a Block genannt, also einen Block adoptieren. Und wir sind da jeden Samstag zu diesem Block gefahren und haben gesagt, hey, wir sind's wieder, die Gemeinde, braucht ihr heute irgendwas? Wir haben den Schnee geschippt, ich kann nicht sagen, so meterhohen Schnee gab's zu der Zeit zumindest noch in Kanada. Es war der Wahnsinn, also wir haben viel, viel Schnee geschippt, ich war über den Winter da. Und wir haben die Leute in Feste gemacht, wir haben uns gekümmert, wir haben einfach wirklich, wie man sich einfach um einen guten Freund kümmert oder um jemanden, der Unterstützung braucht, so haben wir uns um den Block gekümmert. Es war klar, wir kommen jede Woche irgendwie vorbei und sind einfach da. Und der Herzschlag dahinter ist, ich bin dir Freund, wie Jesus dir Freund ist. Ich bin an der Seite und ich lebe dir einfach Gottes Charakter aus. Ich lebe dir seine Freundlichkeit aus. Ich lebe dir sein dienendes Herz aus. Und das hat mich so berührt und so verändert, dass ich gemerkt habe, boah, das entspricht mir und meiner Person total. Ich kannte das vorher immer nur als Jugendlicher, waren wir auf der Straße, wir haben Flyer verteilt und wir haben die Leute gefragt, kennst du Jesus schon? Und sind da irgendwie ins Gespräch gekommen. Und ich habe aber gemerkt, das entspricht mir irgendwie gar nicht. Ich habe mich irgendwie nicht wohlgefühlt, weil ich so ein Beziehungsmensch bin und weil ich das gerne habe, zu wissen, wer steht da vor mir, bevor ich dann irgendwie erzähle, was mir irgendwie ganz wichtig ist, möchte ich erstmal wissen, wer bist du denn eigentlich? Deswegen hat mich Adopt a Block in Kanada so berührt und es hat mich noch mehr berührt, als wir nach LA geflogen sind als Bibelschule und uns angeschaut haben, wie Adopt a Block entstanden ist von Tommy Barnett in LA. Und zwar ist es dort entstanden, durch diesen Herzschlag, Freund zu sein, wie Jesus uns Freund ist. Und es hat mich überwältigt, zu sehen, wie dort Adopt a Block aussieht. Sie haben Massenblöcke, die sie adoptieren können, in verschiedenster Art und Weise. Es gibt tatsächlich Blöcke in L.A., die sind nur voll Obdachlose. Es gibt mexikanische Blöcke, es gibt ganz unterschiedliche Regionen, es gibt ganz reiche Blöcke. Also irgendwie ist dort alles so aneinander, aber irgendwie doch sehr getrennt. Und diese Blöcke wurden versorgt. Und genauso wie wir das als Bibelschule auch schon in Kanada gemacht haben, aber was mich in L.A. berührt hat, war nochmal, wie Gottes überreiche Liebe so spürbar da war. Und zwar materiell und im Überfluss an Dingen, die Leuten eine neue Möglichkeit zu leben gegeben haben. Es wurden Spenden gesammelt, dass man Autos kaufen kann, dass Wohnungen irgendwie gekauft wurden konnten, damit Leute wirklich eine Heimat haben. Es waren Dinge in Spenden möglich, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist doch das Evangelium mit einer über die Maßen reichen Liebe von Gott, die wir am Kreuz schon davon reden. Und das aber so praktisch auszuleben in einem Überfluss, weil wir reich beschenkt sind, schenken wir reich weiter. Wir schenken dir das Auto, weil Gott dich sieht. Wir schenken dir die Mikrowelle, weil Gott dich sieht. Sind bei dir mit dem Umzug deiner 3 Kinder alleinerziehend, weil Gott dich sieht. Also so diese Überfluss hat mich so berührt, auch so diese Möglichkeit, was in L.A. alles möglich ist. Bis heute gibt es dieses Projekt, das ist riesengroß. Sie haben ein riesengroßes umgebautes Krankenhaus, wo Prostituierte ein neues Leben anfangen können, wo Obdachlose eine Ausbildung machen können. Also wirklich einen Ort der Hoffnung. Und es hat mich so berührt, dass ich mir gesagt habe, das will ich mit nach Deutschland nehmen, diese überfließende Liebe Gottes hier nach Deutschland mitzunehmen und einfach zu lieben, weil wir es wert sind, weil du es wert bist. Und ich habe dann einen Prozess gestartet, wo ich Gott gefragt habe, wie mache ich das denn jetzt in Deutschland? Adopt the Block, ist ja, Deutschland ist nicht Amerika und ich will nicht einfach irgendwie was kopieren. Und durch verschiedene Dinge hat Gott das so geleitet, dass ich über dieses Zitat von Mutter Teresa gestoßen bin. Einsamkeit ist die größte Armut dieser Welt. Ich habe zu Gott gesagt, wenn ich das ausleben soll, musst du mir ein Team schenken von mindestens 3 Leuten. Und ich habe das in der Gemeinde vorgestellt, mein Herzschlag, meine Vision, dass ich einsame Leute einfach besuchen gehen möchte und sie adoptieren möchte. Einfach jede Woche zu sagen, hey, wir sind wieder da, schön, dass du auch da bist, lass uns ein bisschen Zeit verbringen. Und es kam tatsächlich so, dass ich mit meinem Team 3 Jahre lang neben der Bibelschule immer nach Hause gefahren bin und das gelebt habe. Und ich glaube, ich würde nicht hier vorne stehen und das jetzt Vollzeit beruflich machen, hätte ich nicht das erlebt, was ich damals erlebt habe in diesen Anfangsschuhen, in diesen, ich war ja noch jung, 18, ne? da hat man noch Dynamik und das ist echt, ich bin so dankbar und Gott hat mir so viel gezeigt durch das und er hat mir gezeigt und es hat mich berührt, dass ich eigentlich gar nicht viel machen muss. Denn alles, was wir gemacht haben, wir sind hingegangen, haben geklingelt und haben zugehört. Hingegangen, geklingelt, zugehört. Wir haben einen Gott, der uns sieht. Und ich glaube, die Einsamkeit muss erstmal gehört werden. Also das erlebe ich immer wieder, dass Menschen tatsächlich, es ist nicht normal, dass wir mit Menschen, mit anderen Menschen unterwegs sind. Die Menschen, die wir besucht haben, haben tagelang niemanden gesehen oder mit jemandem geredet. Und ich möchte euch mit reinnehmen in ein Erlebnis an einem Mann, wo es bildlich sichtbar war und was mich eigentlich dazu bewogen hat, das tatsächlich zum Beruf zu machen. Es war ein sozial schwacher Mann, der in einer Wohnung gewohnt hat, von der Stadt finanziert. Und dieser Mann, der war sehr verbittert vor allem gegen alle Religionen, gegen Christen und gegen Muslime vor allem. Und wir sind zu diesem Mann gegangen und wir hatten das irgendwie auf dem Herzen, zu ihm zu gehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte Respekt, weil ich seinen Zorn und seine Wut gesehen habe. Und dieser Mann war so verbittert und wir sind trotzdem zu ihm gegangen. Wir haben ihm zugehört, er hat erzählt, seine Wut rausgelassen. Und das schönste Beispiel war, dass er hatte immer so ein Fahrrad. und einen langen Bart und einen Hut. Und am Anfang, wo wir ihn kennengelernt haben, hat er immer sein Fahrrad geschoben und seinen Kopf eher so unten gehalten. Also es hat eigentlich schon so sein Herz gezeigt. Und in dem Laufe dieser 3-4 Jahre, wo wir ihn besucht haben, hat er angefangen hochzuschauen, hat er angefangen, sich auf das Fahrrad zu setzen, hat er angefangen, den Hut zu heben, wenn plötzlich jemand ihm entgegenkam. Und ich habe gesehen, was es mit Menschen macht, wenn sie einen Gott erleben, der sie sieht. Mit nicht viel, nur zuhören, Dasein, Liebe, Beten, Dasein. Und es hat mich so berührt und ich konnte irgendwie so in meiner Begabung sein. Ich glaube, ich habe auch eine Begabung zuzuhören irgendwo. Ich habe gemerkt, das ist irgendwie voll meins und mein Herz blüht da so auf. Und ich habe dann nach dieser Bibelschulzeit, war ich 7 Jahre als Kinder- und Jugendreferentin unterwegs und vor 2,5 Jahren habe ich den Mut zusammengepackt und habe gesagt, okay, oder habe gespürt, jetzt ist die Zeit, Adapterblock vollzeitlich auszuleben in Speyer, aber wie mache ich das? War ganz alleine, bin immer noch alleine. Es ist ein ganz frisches Projekt, was irgendwie gerade am Laufen ist. Ich bin unterwegs mit der Kontaktmission. Vielleicht kennt der eine oder andere diese Missionsgesellschaft. Und ich weiß auch nicht, ob es noch andere Brotmissionare gibt. Aber dieser Herzschlag von Adapt the Block, der war in mir. Und ich habe angefangen, in der Corona-Zeit mein eigenes Brot zu backen mit Sauerteig. Und dann ging das weiter, dass ich den Impuls hatte, diesem obdachlosen Mann ein Brot zu schenken. Ich bin ja auf ihn zugegangen, habe gesagt, ich habe auf dem Herzen, dir ein Brot zu schenken, aber ich habe es noch gar nicht dabei, weil ich würde gerne dir schenken, was du auch gerne magst. Aber mein Brot dauert so zwischen 12 bis 24 Stunden Ziehzeit, also wir brauchen ein bisschen Zeit, können wir uns morgen wiedersehen, dann bringe ich dir dein Wunschbrot vorbei. Und der war da schon sehr berührt und am nächsten Tag kam ich eben an und habe ihm sein Brot gegeben und geschenkt und letztendlich war er oder die Reaktion und die Freundschaft, die mit diesem obdachlosen Freund, der übrigens auch auf meinen Flyern drauf ist, was daraus entstanden ist, hat mich spüren lassen, ich brauche dieses Brot und Gott benutzt dieses Brot total. Dieser Mann hat angefangen zu weinen und ich höre immer wieder Menschen, denen ich Brot schenke, dass sie sagen, das hat noch nie jemand für mich gemacht. Und das macht mich nachdenklich und ehrlich gesagt auch wirklich traurig. Denn das, was ich mache, ist wirklich klein und es ist nicht viel. Ich verschenke einfach nur mein Brot. Und dann Menschen zu erleben, die sagen, das habe ich noch nie erlebt. Krass, krass. Eigentlich sollten wir Christen doch die überfließende Liebe den Menschen weitergeben. Und von daher habe ich da gemerkt, ich brauche das Brot. Das Brot öffnet irgendwie Herzen in einer wundersamen Art und Weise. Wir feiern auch nachher das Abendmahl. Und für mich ist es so schön, das Brot zu haben, selbst wenn vielleicht manchmal keine Freundschaft draus entsteht. Manchmal verschenke ich einfach nur das Brot. Und für mich ist diese Gewissheit so schön zu wissen, für mich ist Jesus das Brot. Und ihm Jesus zu geben und zu wissen, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und ich wünsche mir, dass dieses Brot wirklich einen Geschmack für diese Menschen ist, dass sie merken, wow, ich bin hier gerade gesehen und das ist nicht einfach nur irgendein Toastbrot, sondern das ist wirklich was ganz Wertvolles. Genau. So bin ich als Brotmissionarin unterwegs. Ich laufe tatsächlich durch die Straßen von Speyer und lerne so, knüpfe so Freundschaften. Ich habe eine Handvoll Freunde. Manche sehe ich aber auch nur einmal. Mit manchen habe ich nur so eine lockere Beziehung und die begleite ich einfach. Und vor einem Jahr ist dieser Brotbeutel entstanden, weil ich gemerkt habe, oh, irgendwie ist das total unpraktisch. Ich habe das immer mit einer Serviette verschenkt und ihr merkt schon, meine Hände, die sind auch immer irgendwie so mehlig. Also es ist mega unpraktisch. Und dann habe ich diese Brotbeutel, kam mir die Idee mit den Brotbeuteln, das ist super, da ist das Mehl nicht in der ganzen Tasche oder wie auch immer und man hat einfach das Brot schön verpackt. Und da steht drauf, bleib einzigartig. Und ich bin mit Menschen unterwegs, die das Gefühl haben, vielleicht so ähnlich wie die Hagar. irgendwie, ich bin es nicht wert oder ich habe keine Würde. Viele Obdachlose fühlen sich nicht würdig, fühlen sich nicht wie ein Mensch wie du und ich. Und jeder Mensch hat dieselbe Würde und jeder Mensch ist gleich einzigartig. Alle von Gott gemacht. Und aber wir sind in so einer Leistungsgesellschaft, wo wir, glaube ich, manchmal das Gefühl haben, wir müssen erst etwas tun, um einzigartig zu sein. Kennt ihr das auch aus eurem Leben? Ich kenne das manchmal. Man muss erst mal etwas Tolles tun, dann bin ich einzigartig. Aber Gott spricht uns doch zu, du bist jetzt schon einzigartig, du bist jetzt schon gut, so wie du bist und genauso bist du geliebt. Und das möchte ich mit den Brottaschen vermitteln. Bleib einzigartig. Und ich will Menschen einfach sagen, so wie du bist, so bist du völlig in Ordnung und so bist du geliebt. Du musst nicht so bleiben, wie du bist, aber du musst auch jetzt erstmal nichts verändern. Und ich möchte dadurch Menschen zeigen, dass ich daran glaube, dass die Liebe die größte Kraft in dieser Welt ist. Denn ich glaube, wenn wir Menschen so annehmen in der Liebe, wie sie jetzt gerade sind und nicht irgendwie sagen, du bist ein Obdachloser und ich bin jetzt hier die Selina, ich habe ein bisschen Spenden und ich helfe dir jetzt aus deiner Obdachlosigkeit heraus, dann bin ich überhaupt nicht auf Augenhöhe mit dieser Person. Da bin ich irgendwie die, die irgendwie heraushilft. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder eine Kraft in sich hat und eine Kraft in sich spürt. Und die allergrößte Kraft sehen wir am Kreuz, das ist die Liebe. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir Menschen auf Augenhöhe in ihrer Würde, die sie haben, begegnen und ihnen zeigen, du bist einzigartig, ich setze mich auf den Boden mit dir, ist mir egal, wie die anderen schauen und ich bin jetzt einfach da, ob du stinkst, ob was auch immer. Du bist einzigartig und ich glaube daran, dass in diesem Fall, und ich merke das auch in meinem Dienst, dass die Liebe herauslieben kann. Und das, dieses, ich sehe dich, ich liebe dich, ich kann es nicht beschreiben, aber das macht was mit den Leuten, dass sie wieder Kraft kriegen. Der ein oder andere ist vielleicht verheiratet, war auch vielleicht schon mal verliebt. Ich finde das so schön, wenn man verliebt ist oder wenn man sieht, wie Verliebte sind, dann merkt man doch, was für eine Kraft in der Liebe steckt. Ja? Ich habe es heute Morgen schon erzählt. Damals, als ich verliebt war in meinen Mann, den ich dann auch geheiratet habe, war es mir egal, ob ich irgendwie 3 Stunden Auto fahre, um dann 2 Stunden bei ihm zu sein und dann wieder 3 Stunden irgendwie heimzufahren. Ne? Also da war so eine Kraft da und da war so eine Freude da und natürlich habe ich das gern gemacht. Und diese Kraft der Liebe, ich glaube, wenn die Person, der wir hier begegnen, wenn die merkt, wow, ich bin geliebt und ich bin jetzt einfach mal so angenommen, alle anderen laufen die Straße hoch und runter und denken sich vielleicht, der hat irgendwas falsch gemacht im Leben und der muss vielleicht was ändern, sondern einfach dann selber zu spüren, wow, das setzt was auch in dieser Person frei, daran glaube ich und ich glaube, dass Gottes Geist das bewirken kann. Genau, ich könnte wahrscheinlich ewig weiter erzählen. Es würde wahrscheinlich hier den Rahmen sprengen. Ich habe die Brottaschen entwickelt, auch für Christen, mit einer Vision dahinter, weil viele zu mir gesagt haben, Selina, das, was du machst, das könnte ich nicht. Und das stimmt nicht, weil was ich mache, ist ganz leicht. Und deswegen habe ich die Tasche mit einer Vision auch entwickelt. Da gibt es eine Karte, die dürft ihr gerne euch mitnehmen. Ihr dürft übrigens alles Brot und die Taschen, das ist alles für euch. Ich freue mich einfach, wenn ihr es mitnehmt. Und es gibt so eine Karte da drin und da steht drauf, Liebe in der Tasche. Und damit möchte ich uns Christen Mut machen, dass wir irgendwas reinpacken in die Tasche, es muss kein Brot sein, sondern irgendwas, was du vielleicht gerade auf dem Herzen hast, was dir entspricht. Und dann einer Person zu begegnen, wo du das Gefühl hast, die braucht gerade Ermutigung. Die braucht es gerade, dass wir einen Gott haben, der uns sieht. Und ich bin, oder mein Gebet ist, jeder, der diese Tasche bekommt und weiterschenkt, dass wir als Christen damit wie ein Domino-Day machen, eine Welle der Liebe für Jesus und dass wir als Christen bekannt sind für diese überreiche Liebe, für diesen Überfluss an Liebe, den wir durch Jesus am Kreuz selber empfangen haben und das einfach so weitergeben. Deswegen dürft ihr auch später einfach so die Brote nehmen, ohne schlechtes Gewissen. Es ist für euch im Überfluss. Bedient euch bitte. Und das ist mein Herz. So viel zu meinem Dienst. Ihr dürft gerne später auf mich noch zukommen. Ich bin auch in der Stadt Speyer so ein bisschen connected mit der Tafel und mit noch einer sozialen Anlaufstelle. Und das sind so meine Brücken. Mein Dienst ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen schwer zu greifen, ist auch schwer zu erklären, dürft aber später einfach mit mir nochmal ins Gespräch kommen. Ich freue mich darauf und ich freue mich, einfach, wenn ihr euch inspirieren lasst und eine Tasche mitnehmt und dann einfach eine Welle der Liebe für unseren Gott einfach weiter mit nach Hause nehmt. Und in dem Sinne, seid ganz arg gesegnet. Ich danke euch, dass ich heute die Möglichkeit hatte, das bei euch vorzustellen. Danke für eure Aufmerksamkeit, für euer tolles Zuhören. Es ist mir eine große Ehre. Und ich möchte gerne mit euch zum Abschluss das Vaterunser beten, alles, was dich vielleicht gerade noch bewegt oder die kommende Woche oder wo auch immer, dass wir all das, was uns gerade berührt, einfach in das Gebet legen, das Jesus uns gelehrt hat. Und ich weiß nicht, wie ihr es macht, steht ihr immer auf zum Vaterunser, wäre vielleicht nicht schlecht, ihr seid lange gesessen, wir stehen auf und beten gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.